Willkommen bei Hautgeschichten, dem Podcast für Hautgesundheit, Pflege und Schönheit mit Dr. Roxy Yu
und Dr. Johanna Meinhardt. Wir geben euch praktische Tipps für eure Haut, ordnen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Dermatologie für euch ein und geben fundierte Einschätzungen zu aktuellen Haut- und Beauty-Trends ab. Alle zwei Wochen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Was hilft wirklich gegen Pickel? Heute wollten wir mal ein bisschen darüber reden, was man so selber tun kann. Roxy, erzähl doch mal, hattest du als Jugendliche Akne?
Akne würde ich es vielleicht noch nicht nennen. Streng genommen schon, ne? So wie 80-90% der Jugendlichen halt eine Akne haben, aber eher mild. Also ne, rund um die Tage der Periode mal hier und da ein Pickelchen. Mega nervig, aber nie so, dass ich jetzt hautärztlich betreut wurde oder so.
Genau, mal einen Pickel zu haben oder mehrere. So eine leichte Akne betrifft ja, wie du schon gesagt hast, 80-90% der Jugendlichen. Also wirklich sehr, sehr viele.
Aber nicht nur Jugendliche, ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Fehlinterpretation, weil viele wundern sich ja wirklich, wenn die zu uns in die Praxis kommen. Ich bin jetzt irgendwie Anfang 30 und habe immer noch Akne. Da muss doch irgendwie was nicht stimmen mit mir. Und dann sage ich auch, okay, also klar, die meisten kriegen in ihrer Jugend ihre Akne, aber auch ein beträchtlicher Teil der Patienten, also irgendwas im niedrig zweistelligen Bereich, sage ich mal, ist eben außerhalb der Jugend. Ne? Man kann ja auch sehr früh eine Akne bekommen, schon als Kind oder eben auch erst im Erwachsenenalter neu bekommen. Und was ganz typisch ist auch, dass man als Jugendlicher richtig doll Akne hatte und dann im Erwachsenenalter das in milderer Form fortgeführt wird.
Genau, das ist ein bisschen zyklusabhängig. Ne? Ich finde auch gerade Frauen haben ja häufig so die ersten Pickel-Akne-Läsionen mit Anfang 20. Ne? Das ist ja gar nicht so selten, dass sie kommen und sagen, ich hatte doch nie Probleme und jetzt geht das so langsam los. Ja. Was ist denn da eigentlich los bei der Akne? Sollen wir uns das nochmal irgendwie genauer einmal angucken und erklären?
Auf jeden Fall.
Man sagt ja eigentlich immer, das sind so drei verschiedene Dinge, für die Menschen, die das bekommen, eine gewisse Veranlagung haben. Das ist einmal die Verhornungsstörung am Talgdrüsenfollikel. Also das heißt, dass sozusagen die obere Hautschicht so ein bisschen überverhornt ist und dann dieser Ausführungsgang der Talgdrüse zugeht und sich da drin der Talg sozusagen sammelt, ja, oder da drin einfach zurückbleibt, wie so kleine Mitesser, Mikrokomedonen, sowas. Das bereitet dann natürlich den Tisch, den Boden für Bakterien, die sich damit reinsetzen können und Entzündungen machen. Und dann ist es noch, dass die PatientInnen, die eine Akne-Neigung haben oder eine Neigung zu Pickeln, so eine vermehrte Seborrhoe haben, also einen vermehrten Talgfluss der Haut. Also diese drei Dinge begünstigen die Entstehung von Pickeln und der Akne.
Also zu viel Talg, Verhornungsstörung.
Und dann eigentlich als zweites, dass die Bakterien noch mit dann ins Spiel kommen und die Entzündungsreaktion ja mitmachen.
Und man unterscheidet ja im klinischen Bild auch noch so verschiedene Formen, ne? Je nachdem, was da vielleicht von diesen Komponenten eine stärkere Rolle spielt. Zum Beispiel eben, wenn man diese Verhornungsstörung vor allem hat, dann kommt es viel zu sogenannten Komedonen, also Mitessern. Die gibt es in geschlossen und offen, falls ihr das schon mal gehört habt. Ne, geschlossene Komedonen, quasi diese Unterlagerungen nennen das auch viele, so weiße Böppelchen, die da so auf der Haut, also typischerweise Gesichtshaut sitzen, wo man jetzt auch nichts ausdrücken kann, weil da einfach was zu ist. Und offene Komedonen sind dann die, wo man so im Englischen Blackheads zu sagt, zu den anderen Whiteheads. Blackheads sind eben so welche, wo eben so was Schwarzes rausguckt. Irgendwie sieht das dann auch so ein bisschen unappetitlich aus, wenn man das in der Vergrößerung ansieht. Und manche interpretieren das dann auch als etwas Dreckiges, was es aber nicht ist, sondern da guckt dann nur der Talg raus, der oxidiert ist. Und dadurch kommt eben dieses Schwarze, ne? Oxidation quasi, Rosten. Also das ist so gerosteter Talg. Und dann, ne, wenn jetzt vielleicht auch mehr die Bakterien eine Rolle spielen und mehr Entzündungsreaktionen, dann spricht man auch von einer pustulösen Akne oder von einer
Papulopustulosa, ne? Also wo mehr entzündliche Pickeln und Pusteln kommen. Erinnere ich mich immer noch aus der Fahrradsweiterbildung, dass man das mal gefragt wurde, ja, aber was ist die Leitefluoreszenz? Also was liegt hauptsächlich vor, wenn man dann besprochen hat, wie man die Akne sozusagen behandelt? Also wovon hat man mehr?
Mehr, genau, mehr Mitesser
einzuordnen, genau.
Mehr richtig so Pickel. Und dann spricht man von noch stärkeren Formen der Akne, wo man dann von der Akne conglobata oder so spricht. Da geht es dann letztlich auch, also da hat man das ja auch alles, nur eben noch deutlich stärker mit richtig schmerzhaften, dicken Knoten und also auch Nodulozystika ist dann auch eine Form.
Und auch Narbenbildung natürlich. Ja. Ne? Aber wir wollten ja heute, wir wollten das ja so ein bisschen aufteilen in zwei verschiedene verschiedene Folgen, dass wir einmal eine Folge heute machen wollten, wo wir mit euch besprechen, was kann man selber tun, wenn man so eine Neigung dazu hat, wenn man vielleicht vereinzelte Pickelchen hat. Und dann in der nächsten Folge machen wir, dass wir so sagen, wirklich, was wir für euch tun können, also was die richtig verschreibungspflichtige ärztliche Therapie ist, genau.
Genau, heute die Folge zielt auch mehr auf die von euch ab, die jetzt keine ganz starke ärztlich behandlungsbedürftige Akne haben, sondern eben dann eher diejenigen, die doch ein paar mehr Pickelchen haben, vielleicht rund um die Periode oder eben sowas, also mehr Pickelchen, als man eben gerne hätte. Ne? Also wenn es dann richtig so eine fette Akne ist, dann muss man sagen, kommt man alleine auch nicht mehr so weiter. Aber vieles so bei einer leichten Akne kann man dann doch schon selber machen. Hanna, gibt's denn was, was du so jedem empfiehlst?
Ja, ich würde jedem auf jeden Fall empfehlen, zweimal täglich das Gesicht zu waschen. Da gibt es schöne Präparate, die so diese Seborrhoe, über die wir eben gesprochen haben, also dass die Haut einfach so ein bisschen überfettend ist, wo das so mit entfernt wird beim Waschen und aber auch so kleine abgeschilferte Hautschüppchen, die vielleicht so diese Verhornungsstörung unterstützen würden. Also wo man das wirklich einmal morgens und abends mit wegbekommt. Zweimal täglich waschen, finde ich eine super Sache. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, die man so anwenden kann. Ach Roxy, sortier mir das doch mal so ein bisschen. Erzähl mir doch mal ein bisschen dazu.
Ja, also ihr habt ja sicherlich schon mal von allen möglichen Stoffen gehört, die so bei der Akne sich positiv auswirken sollen. Alles das, was so frei verkäuflich ist, muss man sagen, hat eine relativ geringe Wirkstoffkonzentration. Ne? Vieles davon gibt es auch noch mal höher konzentriert, dann auch als Medikament, was dann verschreibungspflichtig ist. Also ne, möchte ich noch mal sagen, man kann jetzt nicht alles mit einer Pflegeroutine lösen. Um mal so ein paar einzelne Wirkstoffe zu nennen, die auch wissenschaftlich erwiesenermaßen bei der Akne sich positiv auswirken. Zum Beispiel das Niacinamid. Das ist auch in vielen Pflegeprodukten für zu Akne neigende Haut mit enthalten. Dann gibt es noch die Acelainsäure. Das gibt es zum Beispiel auch als verschreibungspflichtiges Medikament, aber auch in geringerer Dosierung ebenso als Serum oder in Cremes eben als Akne-Therapeutikum. Und dann gibt es AHA oder Fruchtsäuren. Auch Glykolsäure ist ein prominenter Vertreter davon, die so ein bisschen abschilfernd wirken, auch in höherer Konzentration bei chemischen Peelings verwendet werden. Dann habt ihr vielleicht auch schon mal von BHA gehört. Wir haben das noch so im Studium oder auch grundsätzlich als Salicylsäure kennengelernt. Ich glaube, dieser Säurebegriff ist irgendwie gerade ein bisschen out und dann kürzt man das so ein bisschen fancy ab. Also BHA oder Salicylsäure, auch was Abschilferndes, ne, was gerade so auf diese Verhornungsstörung so abzielt. Und dann, was viele auch schon gehört haben, Retinol oder auch Retinal. Retinal ist Retinaldehyd. Oder überhaupt Retinoide, so als Gruppe. Ne? Und da gibt es eben in frei verkäuflichen Konzentrationen typischerweise Retinol oder Retinal. Auch so im Anti-Aging-Bereich viel benutzt, aber eben auch was, was bei der Akne hilfreich ist.
Wichtig ist ja bei all den Stoffen, die sich gut auf die Akne oder die zu Akne neigende Haut auswirken, die du gerade genannt hast, ja auch die Grundlage oder die Galenik, in was die drin sind. Ne? Dass das jetzt eben nicht komedogen, also pickelfördernde Grundlagen sind, die wieder so diese Teigdrüsen verstopfen, sondern dass das eher wässrige Gele, Hydrogele, Seren, fettfreie Seren, dass das in sowas enthalten ist. Genau, man kann vielleicht noch bei diesen frei verkäuflichen, oder das sind ja jetzt die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, waren ja zumindest in diesen geringeren Konzentrationen kosmetische Akne-Therapeutika, aber es gibt ja auch frei verkäuflich Over-the-Counter-Produkte, die Benzylperoxid enthalten. Das kann man vielleicht auch mal dazu nehmen, wenn es wirklich so ein bisschen stärker oder stärkere Areale hat, dass man die sozusagen damit behandelt. Das Benzylperoxid, das hat einen Nachteil, dass das bleichend wirkt. Also das heißt, wenn man das so ein bisschen irgendwie noch an den Fingern hat und das einfach so in das dunkelblaue Handtuch, was neben dem Waschbecken hängt, dann so den Rest abwischt, dann ist es tatsächlich gebleicht. Und wenn man sich dann ins Bett legt mit der Creme im Gesicht und das Gesicht auf das schwarze Seidenkopfkissen legt, dann ist auch das gebleicht. Also das ist was, was oft so ein bisschen als störend empfunden wirkt, ist aber ein guter Wirkstoff, dieses Benzylperoxid, ne? Weil es sowohl auch gegen diese Verhornungsstörung wirkt, desinfizierend wirkt, auch wenn man vielleicht Dinge hat, wo man dann später bei verschreibungspflichtigen Therapien ein Antibiotikum dann zunimmt, hemmt das auch so ein bisschen diesen Selektionsdruck des Antibiotikums und es ist auch entzündungshemmend. wie diese Produkte, die du ja auch schon genannt hast, wie das Niacinamid oder ja auch die Acelainsäure ist ja auch entzündungshemmend dann am Ende.
Ja, weil das BPO eben auch so ausbleicht, ne, empfehlen wir das auch oft als Waschlotion, so beim Duschen, gerade so größerflächig, wenn man am Rücken eben Akne hat zum Beispiel, ist es ja auch ein bisschen nervig, sich da einzucremen, und da geben wir auch gerne mal die Empfehlung, das BPO als Waschlotion zu nehmen, ne? Da auch gucken, dass man irgendwie ja kein schwarzes Seidenhandtuch hat. Da würde ich schon gucken, dass, ja, die Handtücher kann man dann, also bunte Handtücher kann man dann wirklich nur noch dafür benutzen.
Jetzt haben wir das ja irgendwie alles so einmal runter aufgezählt. Da fragen jetzt sicherlich viele, und was ist jetzt das Beste oder was soll ich jetzt davon nehmen oder welche Kombination? Ein bisschen ist das ja auch individuell, oder? Wie rätst du das?
Ja, individuell schon, wobei man sich ja auch, ne, entlang von Leitlinien oder von Studien eben hangelt und man jetzt nicht sagen kann, so, du brauchst jetzt genau dieses Medikament, ich habe da jetzt genau das Richtige für dich, muss man ja halt schon auch ein bisschen ausprobieren. Ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, ne? Also wie die Hautbeschaffenheit ist, also wie fettig oder trocken zum Beispiel. Jedes von diesen Mitteln, muss man ja auch sagen, ne? Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, hat ja dann auch seine Pros und Cons, zum Beispiel, dass die Acelainsäure ja auch mal brennen kann auf der Haut ein bisschen, oder auch Retinol auch durchaus austrocknend wirkt, wenn man parallel noch so eine Neurodermitis-Neigung hat und dann sich jeden Abend ein Retinolserum ins Gesicht schmiert, das kann dann schon ein bisschen too much sein.
Man muss ja auch sagen, wenn man das alles benutzt, kann man das ja auch wegen so diesen reizenden Effekten oder Nebenwirkungen ja auch alles gar nicht in so hohe Konzentrationen benutzen, weil dann würde man ja einfach ein irritatives Ekzem auch bekommen, ne?
Ja, also genau, wir empfehlen also nicht alles auf einmal, ne? Also es ist ja auch sinnvoll dann, also wenn man was Neues probiert, immer nur erstmal eine neue Sache dazu zu nehmen. Kann zwar auch ein Kombipräparat sein, aber jetzt, wenn man irgendwie 10 verschiedene Cremes oder Serien aufträgt, dann weißt du ja am Ende auch gar nicht, was hilft oder was nicht hilft oder was vielleicht nicht gut vertragen wird, wenn dann doch mal das Gesicht reagiert. Hanna, was gibt's denn noch, außer jetzt zu viel auf einmal, was du vielleicht nicht empfehlen würdest, was manche Leute dann vielleicht auch von sich aus machen würden?
Dass man wirklich Öle im Gesicht benutzt, das ist einfach wirklich bei einer Erkrankung oder Veranlagung, wo es zu einer Verhornungsstörung, zu einer übermäßigen Teigproduktion kommt, meiner Meinung nach total kontraproduktiv. Also ich würde nicht irgendwelche, auch keine Waschöle, das würde ich alles nicht empfehlen zu benutzen. Und auch nicht irgendwelche Trockenöle, die auf der Haut draufbleiben. Dann noch ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, zu dem viele, viele leider auch, finde ich, verständlicherweise neigen, dass man an den einzelnen Papeln, Pickeln, die da sind, dann so anfängt zu manipulieren. Also, dass man die irgendwie, dass die einen so nerven, dass man die irgendwie ausdrücken will, wegkriegen will, möglichst schnell schaffen will, dass die irgendwie weggehen, kleiner werden. Dadurch, dass man dann da immer so dran rumdrückt und macht und tut, das ist wirklich leider total kontraproduktiv, weil am Ende entzünden sich die Stellen noch und dann hat man so Pickelmale noch viel länger. Also dann sind die Stellen oft viel, viel länger sichtbar, als wenn man sie einfach so behandelt hätte mit dem Waschen und dem Auftragen von einer Behandlungscreme.
Man muss ja auch sagen, also klar, das ist natürlich leichter gesagt als getan, ne? Kann ich absolut nachvollziehen, dass man gerne drückt und sich da schlecht zurückhalten kann. Was man ja auch noch grundsätzlich zur Akne-Therapie überhaupt sagen muss, das Ziel ist ja bei allem, was wir machen, nicht den einzelnen Pickel schneller abheilen zu lassen. Das kann man im Grunde nicht wirklich, sondern wirklich immer, dass möglichst wenig neue Pickel entstehen oder möglichst wenig neue Komedonen, Mitesser entstehen, ne? Also deswegen halte ich jetzt auch so von Pickel-Patches oder so nicht allzu viel. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was die so genau machen. Ist ja manchmal einfach nur so ein Hydrokolloid-Pflaster, im Grunde wie so ein Blasenpflaster. Kann allerdings so ein bisschen einen davon abhalten, dran zu kratzen.
Ja, fühlt man sich vielleicht auch wohler, dass es irgendwie abgedeckt ist, ne? Nicht so sichtbar, dass man nicht denkt, der gerade mit einem redet, guckt die ganze Zeit so auf den Pickel. Genau, und halt wahrscheinlich schon, dass so in der Tendenz, dass die Abheilung so ein bisschen schneller geht.
Und zum Thema Manipulation, was hältst du denn so von Ausreinigung, was man früher so noch viel häufiger gemacht hat?
Also finde ich schon, dass es da Fälle gibt, gerade PatientInnen mit ausgeprägter Komedoakne, wo diese Mitesser, diese Blackheads, die du eben genannt hast, so wirklich die Light Effloreszenz sind, also ganz dominant viele im Gesicht vorhanden sind. Da kann das mal Sinn machen, dass man so eine Ausreinigung macht. Ansonsten würde ich das eher auch so ein bisschen zurückstellen.
Und was ja auch viele fragen, was ist denn mit Ernährung? Was kann man da machen?
In der Frage der Ernährung ist bei der Akne eigentlich das, wo man so weiß, dass das einen negativen Einfluss haben kann, ist der übermäßige Milchkonsum oder Milchproduktekonsum, weil ja Milch immer auch so eine gewisse restandrogene Wirkung hat, also dann auch so eine akneverschlechternde Wirkung an der Talgdrüse haben kann. Da werden ja, glaube ich, so Mengen bis 150 Milliliter am Tag angegeben, die man so meiden sollte darüber. Wobei es auch viele Leute gibt, wo es wirklich gar keinen nennenswerten Einfluss hat. Also man kann das mal ausprobieren, aber wenn man jetzt für sich das Gefühl hat, dass das nicht so ein Gamechanger ist, dann bin ich auch immer gegen so ganz radikale Diäten, wo man so ein, sage ich mal, Grundnahrungsmittel versucht, deswegen, was man eigentlich sonst gerne zu sich nehmen würde, irgendwie komplett wegzulassen. Die Lebensmittel mit so einem hohen glykämischen Index, die schnell den Blutzuckerspiegel hochschießen lassen, werden natürlich auch immer so genannt, dass die Akne verschlechternd sein können. Da wird die Datenlage ja schon deutlich dünner, ne, als bei der Milch. Ja, letzten Endes kann man da, glaube ich, sagen, so gesunde, ausgewogene Ernährung, die irgendwie auf ballaststoffreich und wenig verarbeiteten Produkten ist, ist, glaube ich, nie verkehrt, oder?
Ja, genau, ne? Glykämischer Index, also alles letztlich, was irgendwie so voll ungesund ist, ne? Irgendwas super Süßes, Frittiertes ist halt nicht gesund und macht wahrscheinlich keine entzündliche Erkrankung irgendwie besser. Aber abgesehen von der Milch gibt es quasi bei allem anderen nicht so eine Studienlage, dass man sagen könnte, auf Gluten verzichten oder so. Also macht euch da jetzt nicht einen zu großen Stress. Ich denke auch immer nur mit der Milch, wenn einem das halbwegs leicht fällt, kann man es ja mal so 3 Monate probieren, wie es ist, wenn man sich daran hält. Aber wenn es nicht funktioniert, lässt man es auch besser wieder, ne? Was ich ja sonst auch noch ganz schön finde, also so eine leichte Akne-Neigung haben ja wirklich viele Leute und man hat ja auch manchmal noch so was anderes dazu, wenn man halt so ein bisschen ein Präparat sich aussuchen soll aus dem Ganzen, was so angeboten wird, dass man sich so ein bisschen anguckt, was man noch hat und dann kann man auch gern mal so 2 Fliegen mit einer Klappe fangen.
Was kombinierst du denn da gerne, Roxy?
Zum Beispiel also die Acelainsäure, bin ich ja eh ein großer Fan von, da kommen wir ja dann auch in der nächsten Folge nochmal zu, ist als Medikament ja auch zum Beispiel sowohl für die Akne als auch für die Rosazea zugelassen, ne? Und gerade so bei erwachsenen Frauen ist es ja auch so eine typische Mischung, so minimal Akne, minimal Rosazea und da kann man das zum Beispiel gut machen. Also es finden sich ja auch frei verkäuflich sowohl Präparate für Akne als auch für Rosazea, wo Acelainsäure mit drin ist. Und das hat zusätzlich auch noch so ein bisschen depigmentierenden Effekt, also wenn man zum Beispiel zu Pickelmalen neigt oder so sonst zu Pigmentverschiebungen im Gesicht, ist das eine super Sache. Dann hat man wirklich so im besten Fall 3 Sachen noch damit behandelt. Dann auch Retinol gerne fürs Anti-Aging benutzt, ne, wenn man eh halt auch gern was hätte, dafür gern was machen möchte und auch eben eher fettige Haut hat und eine Akne, kann man das super machen. Da muss man aber auch immer noch mal dazu sagen, wenn ihr Retinoide im Gesicht benutzt, muss morgens ein Lichtschutz am besten drauf, weil das eben lichtsensibler macht. Dann noch so, wenn man eine Stammakne hat, also Akne am Körper, typischerweise ja so Schultergürtel, Dekolleté, wo man vor allem Pickel haben kann. Und viele junge Menschen haben ja auch eine leichte Reibeisenhaut an den Oberarmen. Da kann man zum Beispiel gut etwas nehmen, wo Glykolsäure oder Salicylsäure drin ist, weil das sowohl die Reibeisenhaut als auch die Akne verbessern kann.
Genau, Niacinamid ist ja eigentlich bei viel, ist ja ein bisschen auch im Trend im Moment, ne? Ist ja eigentlich auch in vielen Sonnenschutz schon mit drin. Das ist ja auch bei vielen Hauterkrankungen oder Neigungen zu Hauterkrankungen, auch wie bei Rosacea, eigentlich auch immer irgendwie ein guter Inhaltsstoff.
Ne? Also Niacinamid ist eh, ne, so ein, also was wir früher jetzt gar nicht irgendwie extra erwähnt hätten, würde ich sagen, ne? Viel so als Inhaltsstoff auch in Pflegecremes drin, weil es einfach sich irgendwie für alles Mögliche positiv auf die Haut auswirkt. Ne? Also auch bei einer Neurodermitis schadet es nicht und bei der Akne auch nicht. Ne? Gibt es auch eine gute Studienlage mit Niacinamid so bei Akne. Ja, das kann eigentlich in alles rein, finde ich. Also, und das wird ja aber viel jetzt auch so einzeln beworben nochmal.
Das stimmt, ja. Das ist ja sowieso im Moment ein Trend und machen ja auch viele total gerne. Ist so ein bisschen ja auch so eine Self-Care-Zeit so am Tag, wo man sich kurz mal so auf sich zurückzieht und dann so viele Produkte, diese Routine so hintereinander benutzt. ich persönlich und auch gerade als Mutter von drei Töchtern mit einem Badezimmer, ich finde immer, dass, also wenn man dann irgendwann so eine riesige Kulturbeutel-Waschtasche hat mit so ganz vielen Sachen, wo dann man auch irgendwann nicht mehr so weiß, was nehme ich jetzt eigentlich als erstes, was nehme ich als zweites, was ist eigentlich so, dass das von der Galenik, also gar nicht durch das andere durchkäme, also wenn ich das zuerst auf die Haut gemacht habe, da wird mir das dann immer so ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich dann so ein bisschen raus. Und da finde ich, dass man schon gucken muss, das so ein bisschen aufs Wesentliche zu reduzieren, dass man vielleicht dann sagt, okay, man nimmt irgendwie drei Sachen, die man irgendwie so nacheinander aufträgt. Aber das ist totale Geschmackssache. Und da kenne ich auch viele, die sagen, das mache ich aber total gerne. Dann halt wirklich nur gucken, dass man jetzt nicht zu viele reizende Dinge hintereinander aufträgt, weil am Ende hat man sonst dann noch ein seborrhoisches Exem oder ein Augenlid-Exem, weil da so ein bisschen was hinläuft. Und genau.
Genau, viele dieser Wirkstoffe finden sich ja auch so in Kombinationspräparaten, ne, wo man dann eben auch nicht 10 verschiedene Serien braucht. Ja, ich stimme dir da auch auf jeden Fall zu, dass ja auch, also man hat ja auch eine gewisse Verunsicherung dadurch, dass eben so viel verkauft wird, dass man ja auch denkt, wow, das brauche ich ja auch alles, ne? Und die Wirkstoffe, die wir jetzt heute vorgestellt haben, sind auch alles Wirkstoffe, die eben in Studien auch nachgewiesenermaßen einen positiven Effekt haben. Es wird aber natürlich noch viel mehr verkauft mit Inhaltsstoffen, die auch einen positiven Effekt haben sollen, wo die Studienlage aber nicht eben so eindeutig ist. Und da würde ich mich auch auf das Wesentliche konzentrieren. So viele sind es ja dann auch gar nicht, ne? Und viel auch so in Kombination, dass man aus diesem Topf eben sich was wählt, eine oder zwei Sachen mal ausprobiert, also letztlich waschen, irgendwas inhaltlich Interessantes.
Das haben wir eben, glaube ich, noch nicht gesagt, ne? In den Waschlotionen, da sind ja oft auch diese Wirkstoffe drin, die auch so ein bisschen so diese Abschilferung unterstützen, also auch gerne Salicylsäure oder Milchsäure, also alles dieses, was so ein bisschen hilft, dass so dieser Verhornungsstörung der Haut, dass man so ein bisschen das runterbekommt, zusätzlich zu der milden Entfettung.
Genau, da hat man dann schon mal den einen Schritt, ne? Dann also Lichtschutz empfehlen wir ja eh sehr gerne so als letzten Schritt und dazwischen dann halt ein, zwei Sachen, würde ich auch sagen. Also wenn man dann noch schichtet und schichtet und schichtet, ob da der Zusatznutzen dann so groß ist oder es dann nicht vielleicht Zeit ist, dann eben in unsere zweite Folge reinzuhören zum Thema Akne.
Genau, da werden wir euch dann erzählen, was ist, wenn ihr alleine wirklich nicht mehr klarkommt und was dann der Arzt für euch tun kann, wenn ihr zum Hautarzt in die Praxis kommt.
Ja, wir freuen uns dann, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Dann geht's weiter mit dem Thema Akne. Tschüss! Schaltet in 2 Wochen wieder ein für die nächste Folge Hautgeschichten, dem Podcast für Hautgesundheit, Pflege und Schönheit mit Dr. Johanna Meinhardt und Dr. Roxy Yu. Und falls noch nicht geschehen, folgt uns auf Instagram via hautgeschichten-podcast. Bis zum nächsten Mal!